Es ist nicht der defizitäre Blick, was gelingt nicht, sondern es ist vor allem der Blick darauf, was kannst du. Und das versuchen wir halt auch konkret hier bei uns zu leben. Wir versuchen nicht, den Konflikten auszuweichen, sondern dorthin zu gehen. Und da, wo etwas gelingt, das zu verstärken und die Schüler mitzunehmen und zu gucken, ist das was für dich?
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Was macht eigentlich eine gute Schule aus? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich jedes Jahr der Deutsche Schulpreis. Über 100 Schulen haben auch heuer wieder mitgemacht und sich beworben. 15 davon sind in die Endrunde gekommen. Unter den Finalisten war auch die Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck und Billerbeck in Nordrhein-Westfalen. Thorsten Habel ist dort seit über 15 Jahren Schulleiter und wird uns heute verraten, was seine Schule so besonders macht. Thorsten, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Dankeschön.
Ihr seid mit einer kleinen Delegation zur Verleihung des Deutschen Schulpreises nach Berlin angereist. Der Rest der Schule war, wie ich gehört habe, via Livestream dabei. Wie war denn das Erlebnis vor Ort?
Das war für uns alle sehr aufregend, was ja auch verständlich ist. Also wer fährt schon nach Berlin zu einem solchen großen Ereignis? Und das war eine gemeinsame Aktion. Wir sind da mit 10 Schülerinnen und Schülern und Kollegen hingefahren und wir durften 5 Gäste dazu nehmen und dazu kamen noch die Bürgermeister, also aus Billerbeck und Havixbeck, und da mitten dabei zu sein und viele Überraschungen zu überleben, manche bekannte Gesichter wieder zu sehen, mit einigen der Junioren habe ich zusammen studiert, das wusste ich gar nicht, dass sie dort arbeiten, manche hatte ich aus anderen Kontexten wieder getroffen, das war für mich schon sehr spannend, mit denen wieder in Kontakt zu kommen. Für die Schülerinnen und Schüler war es, glaube ich, sehr interessant, auch andere aus ganz Deutschland mal zu treffen. Also wir haben so eine Dorfschule westlich von Münster, 10.000, 11.000, vielleicht 12.000 Einwohner in den beiden Orten. Und dann in einer Weltstadt wie Berlin zu sein, ist schon eine andere Erfahrung, sich darin zu bewegen. Hier gibt es zwar eine Fußgängerzone, aber keine U-Bahn oder ähnliches. Dann in diesem Rahmen zu sein mit vielen Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben und neugierig sind, was die anderen machen. Und das Schönste für uns war eigentlich die gegenseitige Wahrnehmung und Wertschätzung, dass man denkt, boah, ihr macht gute Arbeit. Und das ist toll gewesen.
Wie stolz bist du eigentlich als Schulleiter, dass du bei 100 Einreichungen unter den letzten 15 Finalisten warst mit deiner Schule?
Stolz ist immer so eine schwierige Kategorie für mich. Ich würde sagen, die Freude ist sehr groß gewesen. Und wir haben damit nicht gerechnet. Ich auch überhaupt nicht als Schulleiter. Also wie viele Schulen bewerben die sich aus einer besonderen Situation heraus. Wir sind vorgeschlagen worden vor einem Jahr und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich dachte, wir machen natürlich hoffentlich eine gute Schule. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir in einer Liga arbeiten, dass wir uns mit anderen so gut messen können. Und das wurde in diesem Jahr der Vorbereitung für uns erst klar. Und das ist eine gemeinsame Aktion gewesen, dass wir halt mit einer Lehrerkonferenz 85% Zustimmung, mit 100% Zustimmung der Schulkonferenz gesagt haben, wir machen uns auf den Weg, und dann mit unseren vielen Kooperationspartnern uns auf den Weg gemacht haben, da im ständigen Austausch gegangen sind und gemerkt haben in dieser Zeit, was ist eigentlich der Kern unserer Arbeit, was möchten wir eigentlich, was zeichnet uns eigentlich aus, was macht uns preiswürdig. Und dann zu merken, dass wir da auf ein Echo treffen, wo wir gespiegelt bekommen, das, was ihr macht, ist gute Arbeit. Und das beflügelt.
Jetzt hast du vorher schon selbst gesagt, ihr wusstet, dass ihr eine gute Schule seid. Was macht aus deiner Sicht eigentlich eine gute Schule heute aus?
Das ist schwierig allgemein zu sagen, weil uns ja Zuhörer aus ganz Deutschland auch zuhören werden. Und das für alle zu übersetzen, gelingt mir mit Sicherheit nicht. Ich versuche das für mich zu übersetzen. Also ich versuche eine gute Schule dann zu leiten mit anderen gemeinsam, wenn wir auf die Herausforderung der lokalen Umgebung gut reagieren. Das heißt, welche Schule wünschen sich die Eltern und die Schüler für ihre Kinder mit dem definierten Ziel, den für jedes Kind bestmöglichen Schulabschluss zu schaffen, zu ermöglichen und dann gemeinsam zu überlegen, wie bekommen wir das hin? Also wie bekommen wir das im Westen von Münster hin? Das ist anders, als wenn ich das in Berlin oder in Gelsenkirchen oder sonst wo beantworten würde. Das müssen wir dann konkret wieder übersetzen in unseren Alltag hinein. Und das ist ja die große Chance, dass jede Schule da ihren Weg gehen kann. Und den Weg haben wir eben, meine ich, gefunden.
Von der Schulpreisjury gab es großes Lob für euer Modell des selbstorganisierten Lernens, aber auch für die gelebte Inklusion und für die starke Mitverantwortung bei euch. Wie seid ihr dorthin gekommen? Stichwort Schulentwicklung. Das entsteht ja nicht von selbst, sondern muss man sich auf den Weg machen. Gab es für euch einen bestimmten Anlass, wo ihr gesagt habt, jetzt machen wir uns auf den Weg, oder war das so ein stetiger Prozess?
Also zum einen ist es ein stetiger Prozess. Diese Schule hier existiert seit 35 Jahren, also schon sehr lange für eine Gesamtschule, gehört also mit zu einer der ersten Generationen, zu denen wir halt mit dabei waren. Wir haben einen Generationenumbruch gerade erlebt. Wir hatten 70 Lehrerinnen und Lehrer, die in den letzten 5 Jahren zu uns gekommen sind. Und wir waren so auf der Grenze zwischen dem Bewahren dessen, was unsere Schule ausgemacht hat, was die Gründergeneration in den Weg gebracht hat oder auf den Weg gebracht hat. Und auf der anderen Seite die Integration der vielen neuen Ideen. Und das gemeinsam hinzubekommen, das war der Versuch. Dann war es so, dass gerade 2023 Studien herauskamen, da war es 23 zum Beispiel extrem einsam. Eine Studie, die belegt hat, dass es eine Korrelation gibt zwischen Vereinsamung und Radikalisierung von Menschen. Und wir überlegt hatten, gibt es diese Schüler nur woanders oder gibt es sie auch bei uns? Und wie können wir das wahrnehmen? Es gab verschiedene Krisen, dass wir halt gemerkt haben, ja, im Westen Münsters wird eine weitere Gesamtschule gegründet und bedroht uns diese vielleicht in der eigenen Existenz, weil der Einzugsbereich sich sehr stark überschneidet. Und wir überlegt haben, wie gehen wir da überhaupt weiter mit um, weil wir eine Schule halt im ländlichen Bereich sind, einen Einzugsbereich haben vom im Durchmesser über 20 Kilometer. Und wir Richtung Coesfeld und Münster halt Schüler auch abgeben müssen. Wie können wir also die Schüler halten? Wie können wir eine Schule in der Region abbilden? Und all das zusammengenommen hat dann geheißen, welche Antworten finden wir? Und die geht in die Unterrichtsentwicklung hinein, die geht in die Schulentwicklung rein und es geht vor allem in das Miteinander. Und da war für uns ja zentral die Haltung, die wir versucht haben zu verändern, dass wir gemerkt hatten, all die vielen Maßnahmen, die wir sonst ergriffen haben, auf die man so automatisch zugreift, dass die nicht mehr gegriffen haben, wir uns was Neues überlegt haben. Ich sag mal, wenn Schülerinnen und Schüler schwierig waren, was macht man denn mit denen? Und haben dann überlegt, mit Konzepten, die wir von Heim und Meer mit der neuen Autorität kennengelernt haben, dass wir gesagt haben, ja, entscheidend ist eigentlich die Präsenz, wie wir mit den Schülern in den Kontakt kommen und wie wir denen das Gefühl geben, gesehen zu werden und dann mit den Schülern, also da, wo es schwierig ist, etwas gemeinsam machen und die dann immer mehr reinholen in unsere Schulentwicklung.
Jetzt hast du vorher gesagt, es gibt keine Blaupause für die gute Schule, sondern die gute Schule muss zur Region passen, muss zu Erwartungshaltungen von Eltern passen. Wie würdest du in ein paar wenigen Sätzen euer pädagogisches Konzept beschreiben?
Zum einen begreifen wir unsere Schule als Schule der Region. Das heißt also, wir gucken, was ist hier in Havixbeck, dem einen Standort, oder hier in Billerbeck, an dem anderen Standort, wichtig für diejenigen, die zu uns kommen. Das bedeutet, dass diese Schule einen besonderen Kontakt hat zum Ort selber. Und da das dörflich ist, bedeutet das auch einen besonderen Kontakt zum Beispiel zu den Vereinen, zu den verschiedenen Menschen, die hier vor Ort direkt sind und die Möglichkeit, diese mitzugestalten. Also Havixbeck hat eben 11.000 Einwohner, vielleicht 12.000, und in der Schule haben wir 1.250 Schülerinnen, das sind 10%. Bedeutet auch, wir prägen den Ort. Also das, was hier im Ort passiert, passiert oftmals hier in der Schule. Und deswegen bin ich mit den Bürgermeistern in Bayern sehr gut im Kontakt. Und in Havixbeck hat das zum Beispiel da geführt, dass wir beim Gemeindehaushalt mitmachen. Also der Schülersprecher und ich als Schulleiter sind mit in einem Gremium von 18 Personen. Und wir haben im Ort selber nach Vorschlägen gesucht, wo soll die Gemeinde eigentlich Geld für ausgeben. Denn die Gemeinde hat nicht sehr viel Geld. Und deswegen haben wir Vorschläge aus der Bevölkerung gesammelt. Und diese Bevölkerung hat dann, wir dachten vielleicht 10, 20 Vorschläge kommen, es sind 192 gekommen. Das haben wir geclustert und dann wieder zurückgegeben in eine Abstimmung hinein. Und dann wurde geguckt, wo soll das Geld für ausgegeben werden. Und natürlich war die SV, der Schülersprecher war dabei, hat halt auch Themen der Schule mit eingebracht und die sind sehr hoch gevotet worden. Also das heißt Schule der Region. Und in Billerbeck sind wir seit diesem Schuljahr mit einem Jugendparlament dabei. wo unsere Schülerinnen und Schüler halt auch mitgestalten können in Billerbeck, sagen können, was ist uns wichtig für diesen Ort, wie können wir das hinbekommen. Das sind so zwei Beispiele, wie das konkret vor Ort sein kann. Ein drittes Beispiel, Schulhof in Havixbeck ist nicht sehr schön. Und wir haben Kontakt zu einem ehemaligen Schüler, der an der Hochschule in Osnabrück Freiraumplanung studiert. Und dann bin ich zu den Professoren gegangen und habe gefragt, könnt ihr nicht vielleicht eine Examensarbeit vergeben, dass der Schulhof besser geplant ist. Daraus hatten die Professoren ein Seminar gemacht. Die Studierenden waren hier bei uns. Wir waren mit der SV halt an der Hochschule und dann haben die eine Vernetzung selber mitbekommen und haben gesagt, ja, wir können mit überlegen, wie der Schulhof aussehen könnte. Und es sind erste Entwürfe entstanden. Also das wäre die erste Antwort. Eine Schule vor Ort heißt, sie muss verwurzelt sein bei den Menschen in der Region. Der zweite Schwerpunkt ist, glaube ich, der, dass ich sage, wir haben das Ziel, dass jede Schülerin und jeder Schüler zu dem für sie oder ihn höchstmöglichen Schulabschluss bekommt. Denn ein möglichst hoher Schulabschluss bedeutet auch immer Teilhabe, damit halt auch Demokratieförderung. Und wenn wir halt sagen, wir möchten, dass nicht generell alle das Abitur machen oder andere Abschlüsse, sondern gucken, was kann jeder Einzelne, müssen wir halt nach Grundlagen suchen, dass wir das bei den Einzelnen ermöglichen. Dazu gehört Diagnostik und dazu gehört Angebot, gehört Förderung, gehört Forderung. Und das versuchen wir letztlich in sehr engen Abstimmung mit den Lehrkräften und mit den Schülern, mit den Eltern zu generieren. Welche Wege gehen wir da? Und das ist, glaube ich, eines unserer Erfolgsrezepte.
Das heißt, diese Verankerung in der Region mit der Kommunalpolitik ist ja gelebte Demokratiebildung, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn ihr euch einbringt in Budgetprozesse oder auch mit anderen Ideen, auch die Verwebung mit Vereinen und anderen Institutionen vor Ort. Ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, dass ihr sehr großen Wert auf Selbstwirksamkeit legt. Also Lernentwicklungsgespräche gehören bei euch ganz fest dazu. Also Schülerinnen und Schüler setzen sich selbst Ziele und reflektieren dann auch darüber, welche dieser Ziele sie erreicht haben und welche vielleicht auch nicht und warum das so ist. Wie hilft den Schülern, das besser zu werden?
Also Goethe hat ja gesagt, man lernt nichts, außer man liebt es. Also es muss irgendein Bezug da sein zu dem Inhalt, der zu lernen ist. Und das muss real werden. Das heißt also, nicht ich als Lehrender muss dafür sorgen, dass die Schüler dies und das lernen, sondern umgekehrt muss für die Schüler eine Sinnhaftigkeit da spürbar sein für die Inhalte, was dort zu lernen ist und halt auch, wie das zu lernen ist. Und es gibt natürlich vom Ministerium her klare Vorgaben, was zu lernen ist, aber es gibt eben auch Freiräume. Das geht letztlich auch im Dialog. Es gibt ja Mitsprachemöglichkeiten, wenn auch nur im geringen Rahmen, aber es gibt Mitsprachemöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Und da ist dann für mich eine Feedback-Möglichkeit in jeder Hinsicht wichtig. Also im klassischen Unterricht gehört es für mich zum Beispiel dazu, dass man einmal im Quartal sagt, was ist gut gelaufen, was soll sich ändern, und ich gehe dann raus, gebe halt dem Kurssprecher, dem Schülersprecher dann die Aufgabe, bitte sammel das in der Klasse, und ich gehe dann raus, die sprechen das untereinander ab und dann komme ich wieder rein und bekomme dann von den Schülern ein Feedback zu meinem Unterricht. Andere Kollegen machen das anders, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten des Feedbacks, weil wir uns als Lehrkräfte halt auch dem Feedback der Schüler stellen sollten. Und umgekehrt, die Schüler bekommen natürlich von uns auch ein Feedback, und da ist eine Note oder eine Ziffer immer defizitär. Es ist zu wenig, wie ich finde. Und da sollte es eine differenzierte Rückmeldung für geben. Und wir haben lange überlegt, wie wir das hinbekommen, und sind da letztlich auch auf dem Weg. Und wir haben jetzt in der 5. Klasse so gemacht, dass wir den Klassenlehrkräften eine weitere Stunde gegeben haben. Und dieser Stunde holen sich immer 1, 2, vielleicht 3 Schüler einzeln heraus, und die machen dann Reflexionsgespräche nach einem vorgegebenen Muster, wo die Schüler dann sagen können, so und so schätze ich mich ein, und sie bekommen eine Rückmeldung durch die Klassenlehrkräfte. Wir haben morgen den Beratungstag, wo grundsätzlich die Schüler das Heft in der Hand haben. Die Eltern begleiten ihre Kinder dann dabei mit den Klassenlehrkräften und auch in eines vorgegebenen Rahmens, eines Formulars, sagen die Schüler, das und das mache ich gut, auf dem Weg bin ich klasse, da möchte ich mich noch weiterentwickeln, welche Unterstützungsmöglichkeiten bekomme ich da? Und das ist dieses Ziel, sich auf diesem Weg mit den Lehrkräften, Klassenlehrkräften zu begeben. Und das machen wir in der Oberstufe genauso. Und das sind so zwei Möglichkeiten der Feedback-Übung, wo ich glaube, man ist sehr im Austausch, man hört einander zu und daraus entwickelt sich gemeinsam etwas.
Du hast jetzt vorhin gesagt, dass es euer Ziel ist, jeden Schüler, jede Schülerin zum höchstmöglichen Schulabschluss zu begleiten. Und dazu muss man natürlich auch ganz gezielt und passgenau fördern. Du hast gesagt, nicht nur fördern, sondern auch fordern. Wie schafft ihr es zu erkennen, wo jedes einzelne Kind gerade steht, was es gerade braucht und wo man ansetzen kann?
Das wirklich umfassend zu erfassen, ist, glaube ich, vermessen, wenn man sagt, das schaffen wir. Das wäre schön, aber es ist zumindest eine Haltung dahinter. Und das ist auch das, was ich beim Deutschen Schulpreis erfahren habe und was wir versuchen auch hier zu leben. Es ist nicht der defizitäre Blick, was gelingt nicht, sondern es ist vor allem der Blick darauf, was kannst du. Und als wir in Berlin waren, war das die zentrale Rückmeldung, dass uns immer wieder Menschen gesagt haben, das finden wir gut und jenes gefällt uns gut. Und wir haben das auch so entsprechend weitergegeben und es war eine fantastische Stimmung in Berlin, die ich gerne auch an die Gemeinde, an die Schulgemeinde weitergegeben habe. Und das versuchen wir halt auch konkret hier bei uns zu leben. Es ist so, dass wir, ja, das, ich hatte gesagt, zuhören. Also wenn wir den Schülerinnen und Schülern sehr viel zuhören, bekommt man auch viel mit. Wir sind durch das Konzept der neuen Autorität besagt ja, dass man sehr präsent sein soll, um zu gucken, wo ist es schwierig oder wo läuft etwas gut. Und dann, wenn etwas schwierig ist, in den Kontakt zu gehen und nicht aus dem Kontakt raus. Und genau das probieren wir halt auch. Wir versuchen nicht, den Konflikten auszuweichen, sondern dorthin zu gehen. Und da, wo etwas gelingt, das zu verstärken und die Schüler mitzunehmen und zu gucken, ist das was für dich? Also ich war eingeladen in Berlin bei einer Demokratietagung von der Politik aus und dann durfte ich 2 Schülerinnen und Schüler mitnehmen, habe die Schülersprecher da mitgenommen und die haben eigentlich das Publikum am meisten beeindruckt. Nicht das, was ich gesagt habe, sondern was die Schülerinnen und Schüler gesagt hatten. Und denen ein Forum zu geben, das zu sagen zu können und gehört zu werden. Und in Schulentwicklungsprozesse machen wir es auch so, dass wir immer mehr, wenn wir halt schulinterne Lehrerfortbildung haben, gucken, wo wollen wir uns weiterentwickeln, dass wir Eltern mit einladen und auch Schüler und fragen, passt das jetzt so? Machen wir das richtig? Oder was wünscht ihr euch? Oder wie sollen wir das anders machen? Und wir hören denen zu. Und das kann man nicht alles umsetzen. Aber wir können den Schülern manchmal sagen, warum etwas nicht geht. Oder sagen, danke, toll, auf diese Idee sind wir selber nicht gekommen. Wir haben gedacht, ihr geht in die Richtung. Aber ihr geht gar nicht in die Richtung. Und es ist gut zu wissen, was euch da wichtig ist. Das ist natürlich immer nur ein Ausschnitt. Denn es kommen jetzt bei der letzten Konferenz, waren jetzt 15 Schülerinnen und Schüler da. Es war Oberstufenkonferenz. Wie machen wir halt das selbstverantwortliche Lernen? Wie gestalten wir das besser? Aber sie können halt etwas sagen, sie erfahren, dass wir ihnen zuhören und sie erzählen das weiter, hoffe ich zumindest. Und sie merken halt, dass das, was sie haben, Wirkung haben. Und das ist der zentrale Aspekt der Selbstwirksamkeit. Und das sollten Schülerinnen und Schüler, aber auch natürlich die Lehrkräfte spüren und merken. Und wenn das gelingt, entwickelt sich Schule gut weiter.
Mir gefällt es sehr gut, dass du gesagt hast, ihr fokussiert weniger auf die Defizite, sondern schaut darauf, was gut läuft. Das erinnert mich an etwas, was Professor Anne Slivka hier im Podcast gesagt hat. Die hat von Kanada erzählt, da gibt es dieses Prinzip des Not Yet. Also ich kann es noch nicht, aber das heißt ja nicht, dass ich es nie können werde. Gefällt mir sehr gut. Du hast vorher auch das selbstverantwortliche Lernen angesprochen. Was versteht ihr an eurer Schule genau unter selbstverantwortlichem Lernen und wie schafft ihr es, Schülerinnen und Schüler ihre Selbstwirksamkeit auch erfahren zu lassen?
Also ich leite ja eine Gesamtschule und da gestalten Schülerinnen und Schüler eigentlich von Anfang an ihre Schullaufbahn auch mit. Also das bedeutet, sie haben ja sehr schnell früh Wahlmöglichkeiten, wo sie in die eine oder andere Richtung gehen. In der Jahrgangsstufe 7 beginnt das. Welche Wahlpflichtfächer möchten sie gerne machen? Das kann in den naturwissenschaftlichen Bereich reingehen. Das kann Informatik sein. Das kann eine weitere Sprache sein. Das bieten wir den Schülern an. Und das wird praktisch auch im Gespräch entschieden, wofür sie sich dann anmelden. Das ist dann die Sprache oder der WP-Bereich. Sprachen haben wir mehrere, wo die Schüler dann sagen können, ich nehme die eine oder andere Sprache. Bei älteren Schülern haben wir nennen das ZAK-Kurse, heißt Zukunft, Arbeiten, Chancen, Kooperation. Also wir bieten ein sehr buntes Feld an für 9-10-Klässler, wo die halt entweder im Rechtsbereich sich kundig machen können, naturwissenschaftlichen Bereich, was Handwerkliches machen können, Berufsvorbereitung. Wir differenzieren E- und G-Kurse. Wir haben eine Bläserklasse, Drehstörmodell, Wir versuchen den Unterricht auf verschiedenen Niveaustufen zu gestalten, wo die Schülerinnen und Schüler selber sagen können, ich möchte auf dem Niveau das probieren. Wir versuchen immer weniger Außendifferenzierung zu machen, sondern mehr Binnendifferenzierung. Die Schüler fordern das auch immer mehr ein. War gestern noch in der 9. Klasse, wo sie sagten, warum sind wir jetzt in der Außendifferenzierung? Es war doch viel besser, wenn wir auch mit den schwächeren Schülern zusammenarbeiten konnten. Dann konnte ich denen das erklären und konnte dadurch das eigene, was ich lernen sollte, auch nochmal besser verstehen, indem ich es anderen gesagt habe. Das wären so andere Kompetenzen dabei abgefragt und das finden Schüler gut. Sie hören dann positive Rückmeldungen von ihren Mitschülern und deswegen ist das Lernen ein gemeinsames Erlebnis, ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber es ist eine gemeinsame Aktion. Das gehört so mit dann dazu und sie werden wieder gehört. Das ist so der Punkt Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit und Beteiligung, die wir versuchen im Alltag zu leben.
Also, wie du gesagt hast, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Schullaufbahn mitzugestalten. Jetzt habe ich gesehen, dass bei euch auch die Lernumgebung eine Rolle spielt. Das heißt, bei euch dürfen Schülerinnen und Schüler auch mal das Klassenzimmer verlassen. Ihr habt Lernnischen, wo sie arbeiten können. Ihr habt etwas, das sich LIS nennt. Das ist ein eigenes Lern- und Entwicklungszentrum, das auch von Sonderpädagogen betreut wird. Wie wichtig ist ein Raum in einem Lernprozess?
Ja, das heißt ja nicht umsonst Raum als der dritte Pädagoge. Das ist nett, dass du es Lies sagst. Also wir nennen das Leze, das ich bin halt im Norden, also in Münster, ist Leze der Begriff für Fahrrad. Und wir suchten nach einem Begriff, der positiv konnotiert ist. Und das ist eben Schule des Ortes. Leze Fahrrad heißt für uns Lern- und Entwicklungszentrum. Da haben wir lange gebastelt. Wir finden den Begriff sehr passend, weil hier im Münsterland viele mit dem Fahrrad fahren. Ich auch, zur Schule, jeden Tag. Und da bieten wir einen Raum an, in dem Schülerinnen und Schüler jederzeit gehen können, wenn sie sagen, ich möchte in einem anderen Rahmen zusammenarbeiten. Also entweder alleine, weil sie langsamer oder schneller sind. Deswegen wollen wir den Raum auch anbieten, sowohl für Leistungsstärke wie für Leistungsschwächere. Wenn sie in der Gruppe arbeiten möchten oder andere Anlässe da sind. Das darf natürlich nicht unkontrolliert sein, dass jeder mal eben rausgehen kann, sondern da haben wir vereinbart, dass wir den Schülerinnen durch die Lehrkraft einen Fahrplan, einen Auftrag geben, wo genau draufsteht, was sie zu tun vorhaben. Denn das entscheiden die Schüler ja selber. Sie sagen, sie möchten gerne dort arbeiten. Und da gibt es eine kurze Vereinbarung. Mit dem Zettel kommen sie halt in den Raum hinein. Den haben wir an beiden Standorten. Und dort bekommen sie den Raum für sich dann oder in der Gruppe mit jemand anders oder eventuell mit der Lehrkraft, sich den Aufgaben zu stellen, die sie haben. Manchmal sind das auch Forschungsaufträge oder wenn die bei Wettbewerben mitmachen. Das ist alles möglich in diesem Raum. Gibt es auch mehrere Möglichkeiten mit PC und allem, was dann auch notwendig ist. Es gibt auch verschiedene Sitzmöglichkeiten, dass man da nicht ganz starr sitzt. Aber man soll sich auch darin wohlfühlen. Es ist immer schöner, in einer Lernumgebung zu arbeiten, die angenehm ist. Das trägt dazu bei. Und da haben wir in diesen Räumen besonders viel Wert drauf gelegt. Also das ist dieses Leze, was wir haben. Und dann haben wir richtig auf den Fluren und in anderen Bereichen solche Lernnischen, wo wir aber auch ein System haben, dass Schülerinnen und Schüler sich das ein bisschen auch verdienen, dass sie rausgehen dürfen, dass wir auch wissen, ja, die arbeiten da auch wirklich. Und das wissen die auch, das ist immer ein Vertrauensvorschuss, den die Schülerinnen und Schüler dort bekommen. Und ich finde Vertrauen in Schule ganz elementar. Und das sehen wir dann, wenn die zurückkommen, auch wie hat das geklappt. Und dann haben die in der Zeit eben nicht mit allen zusammengearbeitet, sondern es war eine Möglichkeit einer Differenzierung innerhalb einer Unterrichtseinheit und dann haben einige Schüler dann draußen gearbeitet.
Aber schön, jetzt habe ich aus Österreich etwas gelernt, dass Leze ein Ausdruck für Fahrrad ist. Freut mich sehr. Zurück vom dritten Pädagogen zum Raum zu den eigentlichen Pädagoginnen und Pädagogen. Ihr seid ja eine recht große Schule mit 1200 Schülerinnen und Schülern, glaube ich, und zwei Standorten. Und ihr habt ein Team aus 120 Lehrkräften und Sonderpädagogen. Würdest du sagen, ihr seid gut aufgestellt? Spürt ihr Lehrkräftemangel oder tut es euch leicht, Lehrkräfte zu finden?
Da sind wir in einer relativ luxuriösen Situation. Münster gehört mit zu den lebenswertesten Städten. Da zieht man gerne hin. Viele Studierende in Münster wollen nicht weg. Und wir bekommen schon sehr viele auch Initiativbewerbungen wöchentlich hier an die Schule. Es wollen viele hinkommen. Umgekehrt gilt aber der Grundsatz Versetzung vor Neueinstellung. Das bedeutet, dass wir auch viele Lehrkräfte haben, die hin versetzt werden möchten. Wir versuchen vorher mit den Lehrkräften in Kontakt zu kommen, dass sie wissen, auf was sie sich einlassen. Denn jede Schule ist eben eigen und hier hatte eben zwei Standorte. Bedeutet, wir mussten den gesamten Stundenplan um diese beiden zwei Standorte basteln. Also ein Beispiel, wenn ich die ersten beiden Stunden in Havixbeck habe und die dritten, vierten in Billerbeck, muss ich halt die Zeit haben, den Standort zu wechseln. Ich muss dorthin kommen, das heißt, die Pause muss 25 Minuten lang sein. Anders geht es nicht. Und ich muss bereit sein, auch zu wechseln. Und ich kann nicht sagen, ich komme zu unserer Schule, aber ich bin nur an einem Standort. Denn es gehört systemisch für mich dazu, dass man möglichst an beiden Standorten unterrichtet. Denn sonst habe ich zwei Schulen an zwei Standorten. Man muss voneinander viel mitbekommen. Und so gibt es viele Rahmenbedingungen, die das Arbeiten hier in der Tat erschweren. Aber wir haben eigentlich immer genug Lehrkräfte. Sonderpädagogen ist ein bisschen anders, aber da sind wir nicht alleine da. Ich habe das Gefühl, ihr arbeitet mal gerne miteinander. Ich tue es zumindest.
Jetzt ist eine Nominierung für den Deutschen Schulpreis ein sehr starkes Signal, aber es ist kein Selbstläufer. Wenn man dir jetzt zuhört, dann hört man ganz, ganz viele Dinge, die sehr positiv laufen bei euch und die ihr konzeptionell gut ausgerichtet habt. Aber ich gehe davon aus, es gibt auch bei euch im Schulalltag Herausforderungen. Was sind denn so Herausforderungen, mit denen ihr kämpft?
Also unsere Schülerinnen und Schüler wechseln auch immer wieder die Schule, dass wir auch sagen, nicht nur wir Lehrkräfte müssen an beiden Standorten präsent sein, sondern das ist zum Teil halt auch bei den Schülerinnen und Schülern. Wir können viel mehr anbieten, dadurch, dass wir eben so groß sind. Eine zweizügige Schule könnte niemals 6 verschiedene WP-Fächer anbieten. Das machen wir halt möglich, aber da müssen die Schüler auch pendeln und bekommen dadurch mit, dass manche Räume an den verschiedenen Standorten unterschiedlich gut ausgestattet sind. Und das hat den Preis, dass die dann fragen, ja, warum ist das hier so gut und an einer anderen Schule nicht so gut oder umgekehrt? Und das bringt uns immer in Erklärungsnot. Oder der Schulstandort am Schulhof ist in dem einen Ort besser als an dem anderen. Das ist dann auch schwierig, den Schülern zu erklären, weil die natürlich das Recht haben, an beiden Schulstandorten die gleiche Schule zu haben und gleich ausgebildet zu werden. Und die Lehrkräfte merken das ja auch. Diejenigen, die pendeln müssen, das müssen nicht alle pendeln, weil die zahlenmäßig unterschiedlich gefordert sind, dann sagen die ja, ich pendel ja in der Pause, das ist ja für mich eine Zeit. Und deswegen haben wir uns gemeinsam vereinbart, dass wir sagen, wir rechnen diese Zeiten des Pendelns auch als Aufsichtszeiten an. Bedeutet aber, dass insgesamt alle mehr Aufsicht machen müssen. Das ist eine Solidaritätsfrage. Also wie gucken wir da gemeinsam drauf? Das sind so Herausforderungen, die beispielsweise mit dem Standort verbunden sind. Wenn man sich das vorstellt, das sind zwei Riesengebäude, die wir mit den gleichen Lehrkräften beaufsichtigen müssen, als wenn wir nur ein Gebäude hätten. Und die Pendelnden. Dadurch haben wir halt auch das Problem, dass sich die Lehrkräfte in den Pausen immer weniger treffen, weil die halt einmal hier in der Aufsicht sind, dann an einem anderen Ort oder unterwegs sind. Aber wann gibt es mal Gelegenheit, dass man schlichtweg sich austauscht und auch ein privates Wort miteinander wechselt? Das sind so Erschwernisse.
Ich habe gesehen, dass es bei euch in der Schule ganz viele unterschiedliche außerschulische Angebote gibt. Wie wichtig sind denn diese Angebote für Schulklima und wie schafft ihr das, alles neben einem normalen Schulbetrieb noch am Laufen zu halten? Ich habe gesehen, da gibt es Medienscouts, da gibt es Streitschlichter, Schulgarten AG, Jungtrift Alt, Nachhaltigkeits AG und noch vieles weitere.
Die Frage stellt sich irgendwie nicht für mich, weil die so selbstverständlich ist. Das ist, finde ich, das, was ich anfangs sagte, die Schule des Ortes. Das gehört dazu. Das kann nur hier gut funktionieren, wenn wir hier mit dem Ort, in dem Ort jeweils leben. Und manche der Beispiele sind halt lokal gebunden. Also wir haben hier ein Altenheim, das ist eine Gruppe, die mit Schülern dorthin geht. Schulgarten haben wir nur an einem Ort möglich, weil nur da die Flächen dafür da sind. Also muss man nach Billerbeck fahren, da wird das dann dort angeboten. Wir haben natürlich auch viele Schülerinnen und Schüler, die in Vereinen sind, aber auch Eltern, die dann sagen, können wir nicht was zusammen machen? Das passt. Es gibt lange gewachsene Traditionen mit dem Institut für Geoinformatik, wo wir schon viele Projekte gemacht haben, die ganz spannend sind, wo sich dann auch etwas entwickelt hat. In Billerbeck kam daraus das Nachhaltigkeitszentrum. Wir haben anfangs nur geguckt, welchen Aspekt von Nachhaltigkeit kann man hier vor Ort eigentlich umsetzen, in einem Ort von 11.000 Menschen. Und da ist dann ganz viel daraus entstanden, bis zur Messung der Dachneigung, zu gucken, welcher Pfad ist der gesündeste. Wie kann man eine App entwickeln, dass man Früchte und Pflanzen finden kann in Billerbeck. Solche Dinge gehören für uns so selbstverständlich dazu, dass wir da aufmerksam sind. Und das macht Freude. Das ist ja auch das, wo die Schüler zufrieden sind und wir ja auch. Da begegnet sich doch etwas und entwickelt sich etwas. Und das ist das, was ich sage, zuhören ist das Entscheidende. Gucken, was möglich ist und das dann machen.
Jetzt hast du mehrmals gesagt, die Frage stellt sich für dich eigentlich gar nicht, weil das für dich selbstverständlich ist. Ich komme gerade von einer Veranstaltung, da hatten wir Lehrkräfte und Schulleitungen eingeladen, haben ein paar Praxisimpulse von Schulen gebracht, die sich bei dem einen oder anderen Thema auf den Weg gemacht haben. Und die Frage, die am öftersten gekommen ist, war eine ganz simple. Wie kann ich als ganz, ganz normale Schule den ersten Schritt machen? Wie kann ich beginnen, so einen Entwicklungsprozess, so einen Prozess, den ihr gemacht habt, auf den Weg zu bringen? Das war eigentlich die Frage, die am häufigsten gekommen ist. Und die würde ich gerne auch dir weitergeben.
Entwicklungsprozess, wohin jetzt?
einen Schulentwicklungsprozess hin zu so einem umfangreichen Angebot, das ihr habt, hin zu dem Selbstverständnis, dass Schüler ihre Schullaufbahn selbst mitgestalten, dass es um Selbstwirksamkeit geht, dass es um Eigenverantwortung geht, dass es um passgenaue Förderung geht, dass ihr auch die Region, das Umfeld der Schule mitnehmt, dass ihr auch die ganze Schulgemeinschaft, nämlich Eltern und Schüler, mitnehmt. Wie fängt man an? Wie geht man die ersten Schritte? Was braucht es dazu?
Ja gut, erstmal gehört eine Gelassenheit dazu und das Zutrauen, das wird schon was. Und das klappt auch. Man muss nicht alles auf einmal machen, das haben wir auch nicht gemacht. Da hat man schon Zeit für. Das Zweite ist, man ist auf gar keinen Fall alleine, denn die zentrale Idee ist ja, dass es gemeinsam geschieht. Und ich mache das vielleicht an einem Beispiel deutlich. Wir haben ja diese Schule an zwei Standorten nicht immer gehabt, sondern die haben wir seit 8 Jahren. Und als wir mit allen Klassen dann, also von der 5. bis zur 10. Klasse in Billerbeck hochgewachsen waren, hatten wir immer noch das alte Logo. Und da hatten wir das Gefühl, das bildete auch hier die Gebäudestruktur ab, dieses Logo. Das passte einfach nicht mehr. Und die Frage war jetzt ja, was heißt das jetzt eigentlich, dass wir eine Schule an zwei Standorten sind? Also eine Frage der Reflexion und Identitätsfrage. Und das höre ich jetzt bei dir raus. Also wer sind wir eigentlich? Wie können wir das dann weitermachen? Dann haben sich Eltern und Schüler getroffen und wir haben einen externen Berater in der Tat uns gegönnt. Wir haben gefragt, wer hätte da Interesse daran, und wir haben einen gefunden, der, glaube ich, für unsere Schule viel zu teuer war, aber der irgendwie diese Idee gut fand. Und da sagte auch immer, wenn ich an Münster vorbeikomme, dann schaue ich vorbei und dann setzen wir uns zusammen. Manchmal war das auch über Video möglich. Also ein bisschen Kreativität hilft dann auch, und zu gucken, wer macht das dann. Und es finden sich oft Leute, die sagen, ach, das ist eine gute Idee, da will ich wohl dabei sein. Und dann kam so die Idee, dass man halt, wir haben Anne-Frank-Gesamtschule, heißt es, ist, glaube ich, der am meisten genutzte Name für Schulen überhaupt. Und es gibt ganz viele Logos mit Anne-Frank und ganz viele verschiedene. Und der Entwickler wollte dann auch, der zufällig auch noch Vater eines Kindes bei uns war, sagte, ich möchte noch was Neues haben, und hat dann aus diesem Buchstaben einen Baum sich entwickeln lassen. Dann kommen die Farben dazu. Da war ganz entscheidend, dass wir das in verschiedenen Farben haben, dass diese Vielfalt ausgedrückt wird. Und so kam eins zum anderen dazu, und dann wurde es was Gemeinsames. Also im Grunde genommen ist es, wenn man sagt, oh, wir möchten uns verändern, dann würde ich sagen, lass uns zusammensetzen. Und das nicht alleine, sondern darauf vertrauen, dass jeder da schon was zu sagen zu hat, und dann am besten jemand von außen dabei nehmen, der nicht so in den ganzen Strukturen drin ist und sagt, ja, das geht aus dem Grunde nicht und aus dem Grunde nicht, sondern der mal von vorne anfangen kann.
Das heißt, wenn man sich auf den Weg der Veränderung macht, muss man es gemeinsam angehen. Es kann da oder dort helfen, sich auch extern jemanden dazuzunehmen. Für alle, die es interessiert, werden wir das Logo in den Shownotes zum Podcast verlinken, damit es auch jeder sehen kann, worüber du uns gerade erzählt hast. Thorsten, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch 3 kurze persönliche Fragen an dich und bin schon sehr gespannt auf deine Antworten. Gibt es an deiner Schule einen Ort, wo du sagen würdest, das ist mehr als nur ein Raum?
Also es sind Orte, wo ich gerne bin. Das ist für mich der Schulhof. Da gehört für mich schon zentral dazu, auch wenn der Schulhof nicht gerade schön ist, meine ich. Aber das ist ein Ort der Begegnung. Und das ist der Ort, wo ich den meisten Menschen, Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften begegne. Und ich gehe gerne darüber, weil ich von ganz vielen angesprochen werde oder ich Menschen treffe, die ich dann anspreche. Und es hat schon ganz viel daraus ergeben aus genau diesen kurzen Begegnungen und den Gesprächen. Ein kurzes Beispiel gönne ich mir. Eine Schülerin sagt, boah, diese Bänke sind so hässlich, da kann man sich nicht draufsetzen. Das ist schmierig, und die Schülerin hatte einfach recht. Und dann sagte ich, ja, das sehe ich genauso. Es ist immer eine Frage des Geldes und wer das so macht. Also wenn ich jemanden hätte, der das zurechtsehen könnte, das Holz besorgen könnte, da wäre schon mal anfangen. Und die Schülerin sagte, ja, ist gar kein Problem, meine Eltern haben eine Sägewerkstatt, das können wir wohl machen. Dann habe ich sie gebeten, mir doch mit den Eltern in Kontakt herzustellen und einen Kostenvoranschlag zu machen. Da haben die mir einen Kostenvoranschlag gemacht, hätte ich nachmittags auf dem Tisch, bin zum Förderverein gegangen, habe gefragt, guck mal, seid ihr bereit, 800 Euro in die Hand zu nehmen? Das haben die gemacht. Eine Woche später waren die gesägt da, oder bin ich zum Technikkurs gegangen, habe gesagt, guck mal, das ist so rau, da mag sich noch keiner draufsetzen, seid ihr bereit, das zu behandeln? Und dann hat ein Technikkurs den geschliffen, und dann haben andere dann demontiert, und da sitzen die Schüler ganz gerne drauf. Das ist entstanden aus einer Begegnung heraus, und das ist der Schulhof.
Gibt's einen Satz, den du deinen Schülerinnen und Schülern oft sagst, weil er dir wichtig ist?
Schön, dass du da bist.
Das freut mich. Du hast selbst 6 Kinder großgezogen, also du hast 6 Kinder und hast viele Hunderte begleitet. Was glaubst du, macht einen jungen Menschen heute wirklich stark fürs Leben?
Zutrauen.
Zutrauen.
Also ich glaube, das Wichtigste ist zuhören, auch da, egal ob das zu Hause ist oder halt in der Schule. Und das Vertrauen in den anderen, dass sie oder er schon den richtigen Weg geht. Und die Frage dabei, kann ich dir dabei helfen? gibt es eine Möglichkeit, hast du einen Wunsch. Und das sind eigentlich gar nicht so große Wünsche, sondern das ist eigentlich aus einer Begegnung immer was Gemeinsames und man kriegt eigentlich immer was zurück. Und das gibt Kraft, auch für einen selber. Man gibt nicht nur.
Jetzt komme ich auf deinen Satz zurück, den du oft zu deinen Schülern sagst. Ich sage jetzt aber schön, dass du da warst, lieber Thorsten. Danke für dein Engagement als Schulleiter und dass du uns zeigst, dass Schule mehr sein kann als nur guter Unterricht. Du hast Goethe zitiert und hast gesagt, man lernt nichts, was man nicht liebt. Man merkt, dass du liebst, was du tust und deswegen machst du es wahrscheinlich auch so gut. Danke fürs Dabeisein.
Danke für das Kompliment. Ich danke auch.
Vielleicht kennt ihr auch eine Schule wie die Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck-Billerbeck, eine Schule, die mutig einen Weg geht, mit Ideen, mit Haltung und mit dem Willen, etwas zu bewegen. Dann schlagt sie doch für den Deutschen Schulpreis 2026 vor oder wenn ihr selbst Teil einer solchen Schule seid, bewerbt euch direkt. Die Frist läuft noch bis zum 31. Jänner 2026. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Wir hören uns dann in 3 Wochen mit einer neuen Folge. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst Klett Verlags.